SR Info. Rundschau.
Um 8 Uhr mit Sabine Wachs. Guten Morgen. Das sind drei unserer Themen. Bus und Bahn im Nahverkehr für 58 Euro. Das Deutschlandticket ist auch im nächsten Jahr gesichert. Außerdem.
Right now they are saying the right things, but everybody is not convinced that they do the right things.
Sie sagen das Richtige, aber ob sie das dann auch tun, sagt die EU-Außenbeauftragte Kallas in Bezug auf die neuen Machthaber in Syrien. In Straßburg berät heute das EU-Parlament zum Umgang mit dem Regime. Und Bagger und schweres Gerät rücken an, die ehemalige Grubenzentralwerkstatt auf der Hirschbach wird abgerissen. Das Wetter im Saarland, kaum Sonne, meist grau und trüb, aber weniger Regen. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 9 Grad. Ab 1. Januar gilt das Deutschlandticket auch für Busfahrten vom Saarland aus bis nach Luxemburg. In einer Testphase bis Mai 2026. Die Erhöhung des Deutschlandtickets von 49 auf 58 Euro hatten die Länder schon beschlossen. Dass es nun aber dabei bleibt und nicht teurer wird und dass das Deutschlandticket tatsächlich gesichert ist, darauf haben sich SPD, Grüne und Union im Bund geeinigt. Sie haben beschlossen, das sogenannte Regionalisierungsgesetz zu ändern. Aus Berlin berichtet Björn Dahke.
Durch den Kompromiss bekommen die Länder mehr Geld vom Bund. Es geht um 300 Millionen Euro. SPD und Grüne wollten die eigentlich erst später auszahlen, um den Haushalt zu schonen. Jetzt hat die Union durchgesetzt, dass das Geld fließt. Zumindest für das Jahr 2025. SPD und Grüne wollten eigentlich eine längerfristige Lösung, aber das machen CDU und CSU nicht mit. Mit dem Kompromiss ist klar, das Deutschlandticket wird es auch im nächsten Jahr geben, aber es wird teurer. Statt 49 Euro im Monat künftig 58 Euro. Etwa 13 Millionen Menschen nutzen das Ticket. Bund und Länder schießen je 1,5 Milliarden Euro zu. Die Änderung soll noch in dieser Woche in den Bundestag. Auch der Bundesrat muss noch zustimmen. Er kommt am Freitag zusammen. Die Finanzierung des Deutschlandtickets ist eines der wenigen Projekte, das die rot-grüne Minderheitsregierung zusammen mit der Union verabschiedet. Das wird es so wahrscheinlich nur noch beim Schutz des Bundesverfassungsgerichtes vor Demokratiefeinden geben und bei Auslandseinsätzen der Bundeswehr.
Im Dillinger Hafen werden zurzeit die liegen gebliebenen Frachtschiffe beladen. Nach Angaben des Wasser- und Schifffahrtsamtes sollen sie bis Ende des Jahres im Notverfahren durch die schwer beschädigte Moselschleuse in Müden gebracht werden. Die Stahlunternehmen Dillinger und Saarstahl wollen das nach eigenen Angaben nutzen, um ihre Produkte auf den Rhein zu bringen. Der Schmiermittelhersteller Liquimolli will hingegen Tanklastwagen nutzen. Das saarländische Ministerium für Mobilität teilte gestern mit, dass das Sonn- und Feiertagsverbot für betroffene Lkw bis Ende März ausgesetzt wird. Im Volkswagen-Tarifstreit geht die womöglich entscheidende Verhandlungsrunde in den zweiten Tag. Heute Vormittag setzen sich Vertreter des Autokonzerns und der IG Metall wieder in Hannover zusammen. Die erste Sitzung dauerte 13 Stunden und endete erst nach Mitternacht. Ziel ist eine Einigung vor Weihnachten, noch liegen die Positionen allerdings weit auseinander. Das Unternehmen will wegen Sparzwängen Gehälter kürzen und vielleicht sogar Werke schließen. Die Gewerkschaft fordert eine Beschäftigungsgarantie für die rund 13.000 VW-Angestellten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reist heute zu Gesprächen über die Situation in Syrien in die Türkei. Währenddessen kommt in Straßburg das Europaparlament zusammen, um über die Folgen des Machtwechsels im Land zu debattieren. Unter anderem geht es um die Frage, wie mit dem neuen Regime in Syrien umgegangen werden soll. Aus Straßburg berichtet Andreas Meyer-Feist.
Spannend dürfte es werden, wenn die neue estnische EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas ihren politischen Spagat präsentieren will. Ideen für einen europäischen Friedensplan für Syrien, der sich anders als ein rund 10 Jahre alter Plan des UNO-Sicherheitsrates an den neuen Realitäten orientieren soll. Sprich, die EU soll die Ausarbeitung einer Verfassung auch unter den islamistischen Machthabern der HTS unterstützen, deren Vorgänger, die Al-Nusra-Front, von der UNO noch als terroristische Organisation eingestuft worden war. Die Frage, ob die neuen Machthaber überhaupt vertrauenswürdig sind oder werden könnten, ist umstritten. Loswerden wollen fast alle Fraktionen aber den russischen Einfluss in Syrien als eigentlichen Hemmschuh der Zusammenarbeit mit der EU. Eine Resolution dazu wird es noch nicht geben. Die ist erst für Januar geplant, wenn bis dahin klarer sein sollte, wohin sich Syrien entwickelt.
Das Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich heute mit einer Verfassungsbeschwerde gegen die Nutzung der US-Airbase Ramstein für Drohneneinsätze des US-Militärs. Die Beschwerdeführer sind zwei Jemeniten, deren Verwandte 2012 bei einem US-Drohneneinsatz getötet wurden. Sie argumentieren, Deutschland trage dafür auch Verantwortung, weil der Datenstrom über Ramstein laufe. Ihre Klage wurde vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig abgewiesen. Es entschied, dass die Bundesregierung nicht genauer überprüfen muss, ob die Einsätze mit dem Völkerrecht in Einklang stehen. Daraufhin zogen die Jemeniten vor das Verfassungsgericht. Ein Urteil wird heute noch nicht erwartet. Ein New Yorker Richter hat es abgelehnt, den Schuldspruch im Schweigegeldprozess gegen Donald Trump zu kippen. Trumps Anwälte hatten versucht, sich auf ein Urteil des obersten Gerichtshofs im Juli zu berufen. Demnach genießen US-Präsidenten weitgehend Immunität für Handlungen im Amt. Der Richter entschied jedoch, die falsch verbuchten Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin seien keine offizielle Amtshandlung gewesen, sondern eine private Entscheidung. Unklar ist, wann das Strafmaß verkündet wird. Experten halten es für möglich, dass das Verfahren bis zum Ende von Trumps zweiter Amtszeit 2029 eingefroren wird. In der Freibad-Affäre drohen dem ehemaligen Schiffweiler SPD-Bürgermeister Markus Fuchs nach den strafrechtlichen nun auch noch disziplinarische Konsequenzen. Das Innenministerium bestätigte auf SR-Anfrage, dass das Landesverwaltungsamt auf Anregung des Rechtsbeistandes der Gemeinde ein Disziplinarverfahren gegen den Bürgermeister AD prüft. Thomas Gerber berichtet.
Gegen den Ex-Verwaltungschef und früheren Polizeibeamten stehen schwere Vorwürfe im Raum. Mutwillig aus politischen Motiven heraus soll er Gemeindeeigentum beschädigt haben, um das leidige Bartthema aus dem Wahlkampf zu halten. So ähnlich steht's nach SR-Informationen in der Strafanzeige der Gemeinde, deren Eingang die Staatsanwaltschaft inzwischen bestätigt hat. Sollte die Staatsanwaltschaft tatsächlich Ermittlungen aufnehmen, würde das Disziplinarverfahren wie üblich zunächst mal ruhen. Fuchs selbst wies die Vorwürfe gegenüber dem SR zurück. Mit der Beauftragung der umstrittenen Baggerschürfen im maroden Freibad habe er lediglich einen Gemeinderat Beschluss vom Dezember vergangenen Jahres 1:1 umgesetzt. Und in der Tat, laut Protokoll war im Gemeinderat schon damals von großflächigen Schürfen die Rede, die notwendig seien, um dem horrenden Wasserverlust auf die Spur zu kommen. Jedoch genau das ist bislang nicht geschehen. Das entsprechende Bodengutachten ist entweder verschwunden oder wurde nie in Auftrag gegeben. Geschürft wurde also offenbar aufs Geratewohl.
Die Veranstalter des Filmfestivals Max-Ophüls-Preis geben am Vormittag in Saarbrücken die Wettbewerbsfilme für das Programm bekannt. Der Max-Ophüls-Preis gilt als wichtigstes Festival für den deutschsprachigen Film und steht für die Entdeckung von Talenten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Die 46. Ausgabe findet vom 20. bis zum 26. Januar statt. Zu Hochzeiten des Bergbaus arbeiteten gut 1000 Menschen in der Grubenzentralwerkstatt Hirschbach in Sulzbach. Seit dem Ende des Bergbaus bei uns im Saarland liegt die Hirschbach still. Jetzt drücken Bagger und schweres Gerät an. Es wird abgerissen, damit das insgesamt 10 Hektar große Gelände danach wieder industriell genutzt werden kann. SR-Reporter Jimmy Boot hat die Einzelheiten.
Mit dem Ende des Bergbaus im Saarland 2012 ist auch die Zentralwerkstatt Hirschbach der RAG stillgelegt worden. Nun sind nach Angaben der Bergbaugesellschaft etwa 15 Mitarbeiter einer Abbruchfirma auf dem Gelände in Sulzbach zugange. Sie seien derzeit vor allem damit beschäftigt, Material wie Wände, Türen oder Kabel aus den Gebäuden zu entfernen. Aber auch der eigentliche Abriss hat bereits begonnen. RAG-Projektingenieur Fred Bier rechnet damit, dass die Arbeiten etwa ein Jahr dauern werden. Anschließend soll das Gelände verkauft werden. Es gebe bereits Gespräche mit einem Interessenten. Zu weiteren Details wollte man sich noch nicht äußern.
Der Kreis Südwestpfalz hat beschlossen, das Land Rheinland-Pfalz zu verklagen. Grund dafür ist das hohe Minus von mehr als 21 Millionen Euro, mit dem der Kreis im Haushalt für das kommende Jahr rechnet. Für dieses Jahr wird ein Minus von 16 Millionen Euro erwartet. Mit der Klage beim Verwaltungsgericht Neustadt erhofft sich der Kreis, eine bessere Finanzausstattung zu erstreiten. Der Stadtrat Kaiserslautern hat einen neuen Pachtvertrag für das Fritz-Walter-Stadion einstimmig zugestimmt. Sowohl die städtische Stadiongesellschaft als auch der erste FC Kaiserslautern sprachen von intensiven Verhandlungen. Sebastian Stollhof berichtet.
1,5 Jahre lang haben Stadiongesellschaft und der 1. FC Kaiserslautern an dem neuen Pachtvertrag für das Fritz-Walter-Stadion gearbeitet. Der wurde von allen Fraktionen im Stadtrat gelobt. Inhalte wurden aber nur nicht öffentlich präsentiert. Das aus Wettbewerbsgründen, wie Stefan Weiler, der Geschäftsführer der Stadiongesellschaft, sagte. Nach Angaben von FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen profitiert die Stadt, wenn der FCK Erfolg hat. Es sei ein langfristiger Vertrag, der auch für die Lizenz wichtig sei. Der Vertrag hat mehr als 70 Unterpunkte, in denen festgelegt ist, wer für welche Bereiche im Stadion zuständig ist. Zum Beispiel, wenn etwas repariert werden muss. Er beinhaltet auch einen Businessplan der Stadiongesellschaft, der bis zum Jahr 2056 reicht.
Und bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen im kommenden Sommer trifft das deutsche Team in der Gruppe C auf Polen, Dänemark und Schweden. Das ergab die Gruppenauslosung. Die ersten deutschen Spiele finden in St. Gallen, in Basel und in Zürich statt.